Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf superlevel.de und heute Morgen habe ich keinen Gast am Start, sondern den Manu. Hi.
Good morning in the morning.
Und wir beide haben uns mal zusammengetrottet, weil wir über ein besonderes Spiel auf der Xbox One sprechen wollen, was sich zufälligerweise auf Reis reimt.
Es gibt Rice, Baby. Damit kommst du besser in die Ecken zu putzen. Genau, Rice. Endlich bin ich dazugekommen. Ich habe ja gerade netterweise eine Xbox-like-Konsole, nachdem ich mich ja immer noch ein bisschen ziere damit. Aber Rice wollte ich mir dann doch unbedingt anschauen. Deswegen habe ich mir so ein Ding mal jetzt ausgeliehen. Und Rice wir müssen immer Rice, Son of Rome. Muss man ja immer komplett sagen.
Ja, stimmt, das ist der Untertitel.
Von Crytek durchgespielt, weil es mich doch schon sehr gereizt hat. Wenn du dich erinnerst, das erste Mal, als ich von Rise gehört und gesehen habe, war ich so, oh geil. Und dann doch im zweiten Moment fast schon ein bisschen erschrocken, weil es wurde nämlich mal als Kinect-exklusives Spiel angekündigt.
Ja, ich weiß. Das ist, ich meine, man hat schon vor, ich glaube, zwei Jahren diese Trailer gesehen. Ich glaube, kam das nicht sogar raus, als sie Kinect angeworben haben? Das ist ja dann schon.
Also es war sehr, sehr lange her. Auf E3 kam dieser Trailer, dass man diese Römerschlachten gesehen hat. Dann wurde das so als Exclusive für Kinect irgendwie angekündigt.
Aber es ist ja auch tatsächlich durch diese ganzen verschiedenen Stadien durchgegangen. Das war ja auch tatsächlich so gedacht. Die haben das probiert, als Kinect-Spiel rauszubringen und haben bemerkt, das funktioniert nicht richtig. Warum auch immer, wahrscheinlich wegen der Kinect-Hardware. Und dann haben sie diese ganze Kinect-Funktionalität rausgenommen und daraus ein Actionspiel aus der Ich-Perspektive gemacht. Und dann haben die festgestellt, ja, wenn man so viel Broading-Action drin hat und so viele Schwertkämpfe, ist es doch eigentlich ein bisschen besser für den Spieler, wenn man die Kamera nach außen setzt, also Third-Person-View hat, und haben das Spiel dann nochmal umprogrammiert, bis es jetzt eigentlich in der aktuellen Form für die Xbox One erhältlich ist und herausgekommen ist ein Brawler.
Genau, und ich würde jetzt mal behaupten, eigentlich von, wenn wir jetzt mal von dieser Current Gen, die mal Next Gen hieß, von den ganzen Launch-Games ausgeht, eigentlich so der größte Launch-Titel eigentlich von allen. Also was so Production Values angeht und so Brutalität und Wuchtigkeit vom Titel, meine ich jetzt. Also von Investment in so einen Launch-Titel, glaube ich, hat da Crytek am meisten reingesteckt, wenn man die Titel so nebeneinander anguckt.
Ich meine, der Apfel fällt ja auch nicht weit vom Stamm. Ne? Das ist, ich meine, wir reden hier von Crytek und die haben bisher immer bei ihren Spielen ganz schön auf die Trommel gehauen, grundsätzlich. Also man hat immer, die haben ja auch so einen gewissen cinematischen Stil, der auch sich sehr stark an AAA und großen Hollywood-Produktionen orientiert. Also ich muss immer wieder so ein bisschen an Ridley Scott-Filme oder so denken. Und das kommt jetzt in diesem Fall sogar ziemlich nah, weil es erinnert ja auch sehr stark an Gladiator.
Ja. Zum Beispiel. Und ist auch ganz stark davon inspiriert, das merkt man natürlich auch.
Und in diese Richtung geht's halt auch. Die ganze Musik, die Art, wie Marius, das ist der Hauptcharakter, wie der inszeniert ist und so, das hat alles sowas total wuchtig pompöses, was sehr, sehr triumphierendes auch an sich teilweise, wie diese Römer dort stolzieren und so. Und das passt auch gut zu dem, was Crytek aber auch vorher gemacht hat, weil immer, wenn sie diesen Nano-Anzug aus Crysis vorgestellt haben, war das halt auch so ein krasser Gladiator der Zukunft irgendwo. Ne? Der konnte ja irgendwie alles machen und war super stark und so. Und ich glaube, das zelebrieren die ganz gerne, diesen Heldentypen.
Fangen wir mal ganz vorne an. Also Son of Rome sagt ja der Name auch schon. Man spielt eben Marius, diesen Marius Titus, diesen Römer, den Legionär, der dann sich so ein bisschen emporarbeitet durch seinen Mut und seinen Braveness und so weiter. Braveness, Gruß an Daniel an der Stelle. Durch seinen Mut eben so emporarbeitet und man erlebt die Geschichte aus seiner Sicht. Und mal so ganz grundlegend, das Setting finde ich sehr, sehr großartig. Es macht wahnsinnig Laune, durch diese Welt zu laufen als Marius, diese großen Schlachten zu sehen. Und da kann die Xbox One, also diese neue Hardware, auch sehr, sehr punkten, finde ich, um diese Pompösität, gibt es das als Wort? Diese Gebäude, diese ganzen Marmorfassaden und diese große Weitsicht und auf den Schlachten ganz viele Partikeleffekte und unzählige viele Barbarenfeinde und Römer hinter dir und Pfeile fliegen dir um die Ohren und Katapulte. Also eigentlich das perfekte Spiel, um zu zeigen, was da für eine Power eigentlich jetzt drinsteckt. Und das hat mich schon sehr, sehr mitgenommen am Anfang.
Es ist wahnsinnig beeindruckend. Auch so die Architektur, die hast du gerade angesprochen, die ist toll. Wenn man da durch Rom läuft, durch die Seitengassen auch geht, über Märkte schreitet, wenn man so in kleinere Kolosseen kommt, wo Politiker Reden halten, wenn man großartig, also das ist wirklich großartig gemacht und trotzdem ist das alles relativ bodenständig, ne? Das ist eigentlich ganz cool. Also es ist nicht wie bei God of War, dass da der nächste Größe über, also was total Unmenschliches, Unrealistisches passiert, sondern es ist immer irgendwie alles noch plausibel, ja. Mit Ausnahme der Arenen, die sind jetzt fürs Spiel so, also da gibt's so diese, es sieht so ein bisschen aus wie bei Tron.
Mich hat's an Inception erinnert.
Oder Inception, genau, also wo der Boden dann immer so rein und raus fährt und sich die Landschaft immer so verändert, das mussten sie wahrscheinlich auch ein bisschen aufregender inszenieren, als Spiel ein bisschen mehr Spaß macht. Aber davon abgesehen, die Kämpfe im Wald, die Kämpfe, die Seeschlachten, also es sind ja keine Seeschlachten, aber die Kämpfe an den Stränden und so, das wirkt alles irgendwie noch relativ bodenständig, weil, also irgendwie relativ glaubhaft.
Das hat es ist auch halt immer noch ein Mensch. Also natürlich gibt es so ein paar Story-Wandlungen und Geschichten und natürlich spielen bei den Römern auch die Götter eine Rolle und so. Aber es ist kein God of War, was man im ersten Moment so erwartet eigentlich auch. Und das hat auch so ein bisschen gebraucht, wo ich gemerkt habe, irgendwie fehlt mir da so ein bisschen Wucht. Was so God of War halt, dieses Überirdische, was God of War hat, wenn du auf diesen Riesen rumläufst und irgendwelche Götter tötest, das funktioniert schon sehr, sehr gut bei God of War. Und das muss man sich hier immer wieder ins Bewusstsein rufen. Das ist einfach nur ein Mensch, ein ganz normaler Soldat. Und ich finde es aber im Nachhinein jetzt eigentlich auch sehr gut, dass es bodenständig geblieben ist und trotzdem aber nichts von dieser, ja, in dem Kontext passt das Wort auch gut, einfach von dieser epischen Geschichte, die dieser Marius da erlebt, verliert sich dadurch trotzdem nicht. Also innerhalb dieses Römer-Kontexts ist es schon sehr, sehr viel, was da passiert und auch sehr bedeutend, was in seinem Leben da passiert. Aber es bleibt immer sehr realistisch, solange man das bei so einem Spiel sagen kann.
Es stimmt. Und es ist vor allen Dingen, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass sie haben sich halt voll und ganz auf die Perspektive von Marius konzentriert. Also man kriegt auch wirklich nur seine Sicht der Dinge präsentiert. Und man hat wirklich versucht, dieses Römersein, ne, der ganze Komplex mit Familie, Ehre, die Ehre für in so einer Legion auch für die kämpfen zu dürfen, die Kameradschaft und so weiter, das so in den Fokus zu rücken. Und das kann man natürlich ein bisschen von zwei Seiten betrachten, weil natürlich haben die Römer wirklich sehr viel Blut vergossen im Auftrag ihres Reichs und das wird hier in diesem Spiel auch nur so ein bisschen am Rand so also erwähnt und nicht wirklich so, also es kehrt dem Marius jetzt nicht irgendwie um, aber auf der anderen Seite haben sie es wirklich gut geschafft, dieses Gefühl, Teil dieser großen, einer großen Macht eigentlich zu sein, ne, der römischen Herr. Also das ist irgendwie ziemlich gut rübergebracht worden und vor allen Dingen auch in der Art, wie er kämpft.
Ja.
Das hat mir auch sehr gefallen. Und das, ich glaube, da ist auch wieder dieses Stichwort Bodenständigkeit, weil Kratos hat ja immer so rumgeschwungen mit seinen Ketten und voll den krassen Scheiß gemacht, der eigentlich eher in so ein japanisches, Devil May Cry so reingehört irgendwie. Und das hat halt wirklich nicht viel mit, es ist alles nur nicht bodenständig. Und Marius ist eigentlich,
er hat keine Zauberkräfte.
Genau, und der hat keine Zauberkräfte, der kann zwar krasse Kills machen, also es gibt so Finish-Moves, die man durchführen kann, und die sind auch eine Spur brutaler, aber ansonsten bewegt er sich auch wirklich nur in den Rahmen, wie es sich für einen Kämpfer gehört. Also er kann blocken, er kann zwei, drei verschiedene Schläge machen und zwei glaube ich nur so, ne? Also es kommt immer auf den Kontext an, also es variiert schon ein bisschen, aber eigentlich gibt's nur zwei Tasten und er kann eine Rolle machen und das war's.
Ja.
Und aber das haben sie irgendwie gut hingekriegt, weil du musst sehr viel mit deinem Schild arbeiten, was man sich auch vorstellen kann, weil das war ja auch eins der Dinge, auf die Römer damals sehr viel Wert gelegt haben, dass sie immer dieses Schild im Kampf haben, weil sie damit dann auch sehr viel taktiert haben.
Eben, Gegner wegschubsen, blocken, auch irgendwie ins Gesicht schlagen und so weiter, genau, Schwert ableiten, von der anderen Seite dagegen schlagen. Also die Variationen im Kampf von den Animationen sind schon sehr groß. Da kommen wir ja gleich nochmal drauf. Aber was ich noch sagen wollte, die apropos Bodenständigkeit und diese Kämpfe, das ist eines der wenigen Spiele, bei dem man glaubhaft, also diese ludonative Dissonanz, die wir jetzt ja in den letzten Jahren immer häufiger diskutieren und ansprechen, gerade auch je cineastischer die Filme werden, bricht sich das ja oft mit dieser Meuchelei, die dann durch die Gameplay-Elemente dazukommt. Und es hat selten so gut gepasst wie hier.
Das stimmt.
Jeder einzelne Mord in diesem, jeder einzelne Barbar, den man schlachtet, passt perfekt zu dem Spiel. Es macht diesen Charakter nicht unglaubwürdig, ganz im Gegenteil. Mit fortschreitendem Spiel wird sogar immer dramatischer und immer glaubhafter, dass er noch mehr Gelüste hat und Rachegefühle hat, diese Gegner zu erledigen. Und es macht dadurch auch noch mehr Sinn, dass er dann auch alleine so ein Heer von 20 Barbaren irgendwie erledigen kann, ohne jetzt auf irgendwelche Superkräfte oder magische Fähigkeiten ausweichen zu müssen. Und es gibt auch keine Zwischensequenzen, wo man irgendwie mal so ein totes Reh bedauert, ja? wie bei der guten Lara, und dann aber im nächsten Moment irgendwie wieder 15 Leute umbringt, weil man einfach zum nächsten Checkpoint will. Das passiert hier nicht. Es ist sehr, sehr stimmig.
Das stimmt. Also er wird halt auch von Rache getrieben und kommt in diesem Blutrausch rein. Und das sagt er auch immer wieder. Er sagt, er ist halt nur in dieser Legion, weil er kämpfen will, weil er seine Wut tatsächlich auch ausleben möchte und so weiter und so fort. Und das kriegst du auch wirklich zu spüren. Und trotzdem ist die Zahl der Gegner doch relativ überschaubar im Vergleich zu anderen Actionspielen. Ne? Also man kämpft zwar schon gegen recht viele insgesamt im Spiel, aber es sind aber du hast recht, dieser Kontrast zu Lara Croft ist halt zum Beispiel überhaupt nicht da. Also vor allem ist Marius auch einfach, der ist auch in den Zwischensequenzen wütend. Nicht Kratos, ja, genau. nicht Kratos wütend, aber er ist wütend. Man sieht ihn, ist auch gut gemacht vom Schauspiel her, dass man sieht ihn halt wirklich auch an, dass er total verbissen ist und so weiter. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen.
Genau, und die Zwischensequenzen bleiben auch bodenständig. Es spielt natürlich so Intrige, spielt eine Rolle und natürlich Machtmissbrauch und einfach so schlechte, also von Macht zerfressende Menschen, ja, sage ich jetzt mal so. Und es gibt halt so ein paar mystische Elemente, die dann dazukommen, die aber sehr gut in dieses Römer-Setting passen. Und es bleibt aber insgesamt schon sehr, wie soll man es da sagen? Es wird auch nicht groß eine Geschichte erzählt. Es ist halt einfach diese Rachegeschichte von Marius und gut ist.
Ich finde, ja, aber
es gibt so diese Römerschlachten und so und man kommt halt in verschiedene Locations. Das meiste, warum irgendwas erzählt wird, ist eigentlich, um irgendwie mal eine neue Setpiece irgendwie einzuführen. Also warum muss Marius jetzt in den Wald? Weil es da schön aussieht. Und dann erfinden wir halt irgendwie, da muss er halt sein Heer wieder da befreien oder so. Aber das spielt für die Gesamtstory eigentlich keine Rolle.
Aber da ist auch schon mein erster Kritikpunkt, weil ich finde, auf der einen Seite hat mir die Inszenierung sehr gut gefallen. Also wirklich, ich fand ich großartig gemacht. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass ein paar Figuren mehr Charakterzeichnung durchaus noch gut getan hätte, weil also es ist auch kein großer Spoiler, weil es ist direkt in den ersten halben Stunde, da wird die Familie von Marius getötet. Und dann heißt es dann, also er kommt nach Hause, hat gerade seine Militärausbildung hinter sich und sein Vater begrüßt ihn. Die Mutter kommt rein und sagt, ich muss unbedingt deine Schwester holen, die will ich unbedingt sehen. Und dann sagt der Vater original, der sieht die schon früh genug. Ich will jetzt erstmal mit ihm kämpfen und trainieren.
Ich muss ein Tutorial mit ihm abschließen.
Genau, das ist das Tutorial. Und du lernst diese Schwester niemals kennen. Und ich denke mir, auf der einen Seite ist es natürlich gut, um die Spielgeschwindigkeit voranzutreiben, weil ich glaube, viele Leute wollen jetzt auf die Fresse hauen. Auf der anderen Seite ist es einfach schade, dass man nicht weiß, für wen man sich da rächen muss. Ne?
Naja, aber Vater und Mutter langt doch, oder?
Also. Ja, aber sind so Sachen, ich hätte mir da ruhig noch ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte gewünscht. Also auch was die bösen Charaktere betrifft. Ich finde den ganzen Rahmen und so sehr gut und natürlich ist es auch passend und ausreichend, dass die größten, mächtigsten da irgendwie schmierige Politiker sind und so. Aber da gibt's einen Bösewicht. Wie hieß denn der nochmal?
Also ja, ich weiß, wen du meinst. Nicht spoilern, aber da weiß man nicht so genau, was er eigentlich will. Aber diese zwei Söhne von Nero zum Beispiel und Nero selber, die sind alle so schleimig und eklig, aber man kriegt nicht wirklich mit, warum die so geworden sind.
Oder ja, wie. Das ist so.
Aber also, gut, es ist halt immer noch Crytek, die da versuchen, die Geschichte zu erzählen. Und wenn du dich an Crysis erinnerst.
Also ist es schon viel besser als in Crysis, muss man dazu sagen.
Es ist bis jetzt das beste Crytek-Spiel, finde ich.
Ja, also wirklich deutlich auch am stimmigsten und auch wirklich gut gemacht. Aber ich glaube, dass da wirklich noch Luft nach oben ist. Weil, also gerade bei Rise dachte ich, wow, das bietet so viel Potenzial. Und Marius ist super dargestellt. Also ich finde ihn als Hauptcharakter und als Helden finde ich super gemacht. Und der kriegt auch genug Etablierung seiner Charakter-Dings und das ist alles super. nur die Nebencharaktere, die sind wirklich ein bisschen blass. Und da gibt es halt irgendwie noch einen Menschen, sein Vorgesetzter, der kriegt auch noch ordentlich Screentime, wenn man das so sagen kann. Mhm. Und der ist auch gut nachvollziehbar, aber gerade so für das, was Marius kämpft, so die Motivation ist immer so ein bisschen diffus und da verlässt sich Crytek ein bisschen zu sehr darauf, dass man diese Klischees schon aus anderen.
Ja, das ist dann so, hey, er ist halt Römer, da geht's halt um die Ehre der Legion, halt die
genau. Klappe jetzt. Und das ist halt schade. Und
ja, ich hätte mir zum Beispiel von dieser Antagonistin, hätte ich mir ein bisschen mehr, da hätte die Kamera ja auch mal zu ihr wechseln können, dass man irgendwie miterlebt, warum sie da agiert und was ihre Motivation ist.
Von
dem, so.
Von den Barbaren, ne? Aus dem britischen Reich. Ja, genau. Und das ist eine coole Figur. Also das, was man sieht von den Figuren, ist geil. Ja. Das ist wirklich toll gemacht. Also
die zwei Söhne sind der Hammer.
Krass,
dieser eine schleimige Typ mit diesem rosa Umhang, der ist so dermaßen gut gecaptured auch. Und der Schauspieler, der macht es so brillant, dass du ihn von der ersten Sekunde an einfach nur abgrundtief hast. Er ist wirklich sehr gut getroffen.
Ja. Und das Tolle ist, also die Zwischensequenzen sind alle noch vorgerechnet, obwohl sie mit der Spielengine gemacht worden sind. Aber dann wächst das Spiel ins Spiel, du merkst es im Wechsel erstmal gar nicht.
Überhaupt nicht.
Ne? So, ich kann das jetzt steuern, cool.
War das echt vorgerechnet, meinst du?
Ja, das war vorgerechnet. Man sieht die Kompressionsartefakte. Und vor allen Dingen, wenn du das überspringen willst, dann sagt er dir, dass du warten musst, weil das ist dazu da, um die Ladezeiten zu überspringen. Ah. Ist schade, aber es ist halt die Spielengine. Also die haben ja auf dem PC auch einige Demos gehabt, wo die gezeigt haben, dass es auch in Echtzeit geht, aber ich glaube, die wollten einfach so in einem Stück so ein Spielerlebnis schaffen ohne Ladescreens. So wenig wie möglich.
Ja, es lädt ja eh schon. Also wenn man ein Safe-Game lädt, dauert es schon echt ewig.
Genau.
Von daher ist ganz gut, dass es nach den Zwischensequenzen
aber dann gleich weitergeht. Aber es macht nichts, weil du kommst in dieses Spiel und sie haben dieses Performance-Capturing, so heißt das. Also wenn man die Gesichter auch aufnimmt, auch ins Spiel übertragen. Und wenn Marius da Leute vermöbelt, dann sieht man das auch in seinem Gesicht, dass der sauer ist, dass der jetzt Kraft aufwenden muss und so. Das ist richtig gut gemacht.
Die Kämpfe. Apropos Capture, da haben sie ein bisschen gespart, jetzt, wenn man das bei dem Spiel sagen kann.
Ja.
Es gibt halt einfach, lass es 6, 7, 8 Gegnertypen und die kommen halt im ganzen Spiel. Also die Barbaren hast du halt immer die gleichen. Es gibt halt den einen mit dem Schild, es gibt halt diesen einen mit Hörnern obendrauf. Fehlt so ein bisschen die Variation. Du kämpfst halt immer gegen die gleichen.
Später kommen dann noch Soldaten von Nero dazu, aber das war's dann auch schon.
Es gibt ein paar geile Elemente, so dass du dann irgendwie auch Kriegselefanten irgendwie siehst. Aber insgesamt so, du hast halt immer diese Kampfarenen. Du läufst irgendwo rein, dann kommt ein Checkpoint und dann ist das Gebiet auch irgendwie abgeschlossen. Hinter dir stehen halt ein paar Römerschilder und da steht irgendwie eine Barrikade und so. Das ist so sehr, sehr klassisches Gameplay. Und dann metzelst du halt die Barbaren nieder und dann geht's weiter. Es ist schon sehr schlauchig in so gesehen. Also es ist eigentlich schon Call of Duty mit Schwert im Römer-Setting. Definitiv. Aber macht trotzdem Laune.
Also,
das kann man nicht anders sagen,
das
oder?
Ist unheimlich seltsam.
Obwohl es so repetitiv ist.
Genau, also das ist die größte Kritik an diesem Spiel ist wirklich, es ist stumpf. Stumpf. Man hat, wir haben es vorhin schon angedeutet, man hat wirklich nicht viel Varianz in den verschiedenen Kampfmöglichkeiten. Also es gibt jetzt nicht ausgefeilte Kombos, die du da vom Zaun brechen kannst.
Überhaupt, es gibt gar keine Kombos. Es ist nicht wie Batman.
Also,
man denkt ja im ersten Moment, geil ist eigentlich, man kommt so in den Flow rein wie bei Batman.
Ja.
Und dann merkt man aber sehr schnell, ja Moment mal, selbst mit den ganzen Upgrades, also am Anfang dachte ich halt, ich kann noch nichts. Du hast ja dann auch so einen Talentbaum, den du auch upgraden kannst. Da kommen wir gleich auch zu, der ist ja völlig Banane. Du hast einfach keine Moves. Also Batman kriegt ja dann irgendwelche Gadgets dazu. Dann verkrampfst du dir die Finger und kommst aber trotzdem in diesen Flow rein und hast irgendwie so einen Fluss. Du hast ja eigentlich auch nur 2, 3 Knöpfe bei Batman. Aber hier bleibt's halt bei diesen 2. Du hast eine schwere Attacke und eine leichte Attacke. Die schwere brauchst du, um Schildgegner irgendwie zu durchschlagen. Du kannst lange draufbleiben, um die noch stärker zu machen. Und das war's. Aber ansonsten hast du nur noch Blocken. Und dann dieses Timing, was halt sehr, sehr wichtig ist in den späteren Kämpfen, dass du im richtigen Moment blockst, um die Schilde, quasi um ein Angriffsfenster zu öffnen. Und das war's. Du musst halt einfach im richtigen Moment blocken und schlagen. Schlagen, 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 blocken, schlagen, schlagen, schlagen.
Ja,
und die einzige Combo sind dann die Finishing Moves. Aber die sind ja eigentlich nur Quicktime-Events.
Genau. Also da leuchtet der Gegner dann irgendwie in einer bestimmten Farbe auf, für die entsprechende
Taste. Da kommt so ein Icon über dem Kopf, genau. Und dann leuchten die.
Genau, dann kriegt er so ein Totenkopf-Icon. Und das heißt dann, dass du diese dann mit diesem Finisher angreifen kannst. Und die Varianz an sich, die entsteht wirklich nur durchs Timing. Das will ich damit sagen. Also es gibt schon Unterschiede. Es ist nicht so, dass du da immer nur 2 Schläge siehst und die immer nur dieselbe Animation siehst, sondern es kommt immer darauf an, wo die Figur steht, und wie, in welchem Timing du jetzt bestimmte Aktionen durchgeführt hast, das sieht dann immer anders aus. Aber für dich als Spieler rein effektiv gesehen sind es immer dieselben Knöpfe. Also ne, du machst jetzt nicht besonders viel.
Und die Finisher sind halt echt fix. Also wirklich Quicktime-Events, wie es jetzt im Prinzip sind es eigentlich wie die, sogar weniger Action als die Kämpfe bei den Telltale-Games. Du musst nur blau, der Gegner leuchtet blau, du drückst X, der Gegner leuchtet gelb, du drückst Y. Und das ist immer die feste Reihenfolge. Und die Varianz kommt nur dadurch dann raus. Also selbst wenn du falsch drückst, kommt der Move ja trotzdem. Ist ja dann auch nicht so, dass es dann irgendwie eine Aufspaltung gibt und dann irgendwie kriegst du den doch auf den Deckel oder so. Du kaufst dir mit diesen Erfahrungspunkten einfach neue Finisher frei.
Ja, und dann, ein bisschen, und dann kommen ein bisschen halt Helf. Genau, also du kannst ja auch noch ein bisschen Helf und so dazu kaufen. Also und es gibt dann noch eine Fokusanzeige, es gibt eine Focus-Time, die im Singleplayer ist das, die verlangsamt die gesamte Umgebung. Und dann kannst du halt, es ist wie so ein Rage-Modus, da bist halt besonders rasend und kannst total draufkloppen. Solche Sachen kannst du dann erweitern und du kannst irgendwie auch die Erfahrungspunkte, die man sammelt, dann irgendwie noch prozentual erhöhen. Also dass du dann, und ich meine, die einzige Varianz, die einzige Taktik, die tatsächlich durchs Spiel auch noch reinkommt, ist die Fähigkeit, dass du einen Vorteil auswählen kannst. Das sind vier verschiedene Slots, die kannst du über das Steuerkreuz auswählen. Und das bedeutet, wenn du einen Finisher durchgeführt hast, dann bekommst du, wenn du das gut gemacht hast, dafür eine bestimmte Sache zurück. Und das kann zum Beispiel Health sein, also Gesundheit.
Das Wichtigste, ja.
Das Wichtigste, weil man kriegt keine Medipacks oder so, sondern man kann die Gesundheit nur bekommen, indem man halt härter kämpft.
Ja, indem man Finisher.
Genau, indem man Finisher macht. Und dann gibt es dann auch noch, du kannst deine Fokusanzeige aufwühlen, du kannst für eine gewisse Zeit deine Kraft erhöhen.
Bonus, Schadensbonus,
Schadensbonus
oder Erfahrungspunkte.
Oder Erfahrungspunkte sammeln. Und also das Interessante ist, wenn man dann aber trotzdem auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielt und dann umringt es von mehreren Gegnern und so, dann ist es trotz der Einfachheit trotzdem nicht so einfach. Das klingt jetzt halt so, als würde man sich da so durchkloppen. Für einen normalen Schwierigkeitsgrad stimmt das dann irgendwo auch.
Ja, mit Hack and Slay kommst du nicht, weil das Timing ist schon ähnlich wie bei Batman, dass du halt im richtigen Flow, im richtigen Rhythmus die Kämpfe absolvieren musst. Aber wenn du den mal raus hast, also das Spiel dauert ja so an die 6 Stunden, diesen Story-Modus. In der letzten Stunde macht dir das eigentlich keine Beschwerden mehr, oder? Also klack, 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 zack, zack. Da hast du selbst, wenn du da 6, 7 Gegner um dich rum hast, du siehst ja auch die Animationsphasen immer sehr deutlich, wann die auf dich schlagen. Und diese Finisher, die sind so zeitfreundlich. Also man hat ewig Zeit zu überlegen, oh, muss ich jetzt blau oder gelb drücken? Da kannst du ewig warten. Und selbst wenn du es falsch gedrückt hast, kannst du danach immer noch korrigieren und es gibt irgendwie keine große Strafe oder so. Es ist schon sehr, sehr einfach nach einer Weile, was aber nicht heißt, dass man nicht irgendwie auch Game Over gehen kann, ganz im Gegenteil. Nee, nee, also manchmal ist man einfach so raus aus dem Fluss und dann...
Genau, also wenn du mal niest zwischendurch oder so, dann hast du ein Problem und kommst dann aus diesem Flow dann irgendwie raus. Und das geht, also was ich ganz cool finde, ist, dass wenn du von Gegnern umzingelt wirst, die greifen dich halt auch wirklich, also nicht hundertprozentig gleichzeitig an, aber schnell hintereinander. Also das ist auch wirklich tatsächlich auch mit Batman vergleichbar. Aber hier ist das so, man muss halt aufpassen, wenn man 5, 6 Gegnern umringt ist. Das ist dann doch nicht so einfach und trivial, wie es dann erstmal aussieht. Ich hatte dann schon ein bisschen zu knacken an den späteren Stellen, aber es ist jetzt wirklich keine so mega große Herausforderung, das stimmt. Aber komischerweise habe ich es trotzdem an einem Stück halt, also es geht halt nur 6 Stunden, aber an einem Stück halt auch durchgespielt, weil mir die gesamte Atmosphäre und die Geschichte halt trotzdem so gut gefallen haben.
Ja, eben. Also der Kampf ist nicht so langweilig, als dass er einen davon abhält, weiterzuspielen. Das ist, glaube ich, das Positivste. Und er hat halt wahnsinnig viel Potenzial nach oben. Also das ganze Spiel ist jetzt so gut geworden, dass man denkt, geil, für den zweiten Teil, wenn sie da das Kampfsystem noch ein bisschen aufbohren und sich noch ein bisschen mehr von Batman inspirieren lassen, dann habe ich richtig Bock auf den zweiten Teil.
Ist eine gute Basis. Also dafür, dass Crytek sowas vorher noch nicht gemacht hat, war ich schon ziemlich überrascht. Weil die haben ja bisher nur Ego-Shooter gemacht. Und das hätte ja total in die Hose gehen können. Aber das ist gut gelungen. Also ich find's ganz gut. Ich bin auch vom Multiplayer überrascht. Den haben wir dann auch nochmal ausprobiert. Der Multiplayer ist im Prinzip ein Arena-Modus und der ist am ehesten vergleichbar mit dem Capcom-Spiel, was es vor Jahren gab, Shadow of Rome, falls du es noch kennst. Da hast du auch sehr viele Arena-Kämpfe gehabt, da lag der Fokus sehr stark da drauf und was passiert ist, dass man zu zweit unterwegs ist, kooperativ, jeder von uns spielt einen nackten Mann in Unterhose Und dann kommen Horden von Gegnern auf einen zugestürmt und wir kloppen uns dazu zweit durch. Und
es ist so ein bisschen wie ein Arena-Modus, ein Horde-Modus mit kleinen Zielsetzungen innerhalb dieser Arena. Mhm. Also dann kommt so die nächste Gegnerwelle und man muss aber während dieser Gegnerwelle kommt noch zwei, drei Sachen in Brand setzen oder einer muss auf den Schalter gehen, damit der andere reinlaufen kann, um da einen Kessel umzuschmeißen oder irgendwo läuft ein Boss rum, den muss man suchen in dem Waldgebiet. Ist dann sehr cool, weil diese Arena, im Kolosseum, wie wir es gerade gesagt haben, gibt es dann eben so Platten, die sich verändern. So Bodenplatten fahren runter und fahren wieder neu raus und dadurch ist es sehr, sehr abwechslungsreich. Also das ist wirklich gut gelungen und zu zweit macht es wirklich Laune, da drin rumzulaufen. Das Einzige, was mir da nicht so gut gefällt, du kannst dann ähnlich wie bei dem God of War Multiplayer auch eben dir Sachen freispielen. Also neue, am Anfang rennt man wirklich da mit so einem Lendenschutz rum und sieht die Po-Backen von den zwei Soldaten. Und dann kannst du dir eben so Booster-Packs kaufen. Also du kriegst dann Gold als Belohnung, wenn du die Ziele erreichst und schaffst. Und kannst dir dann nicht gezielt Set-Items kaufen, sondern eben Booster-Packs. Und du hattest dann irgendwie auch so das Pech und hast halt irgendwie 6 Schilde drin gehabt. Mhm. Und diese Booster-Packs sind dann auch nach Rarity sortiert. Du kannst dann eben Gold-Pakete kaufen, da musst du halt länger für sparen, dann ist garantiert ein seltenes Item drin und so weiter. Fand ich aber dann ein bisschen, da musst du schon wahnsinnig viel grinden oder eben mit Echtgeldwährung einwerfen, um da ein paar gute Set-Items zu kriegen.
Da sind wir wieder bei dem Problem, dass jedes Xbox One-Spiel momentan halt auch hat, dass du die Scheiße kaufen kannst.
Genau.
Es ist für den Singleplayer absolut unwesentlich.
Es spielt überhaupt keine Rolle im Singleplayer. Du schaltest auf jeden Fall alles frei im Singleplayer.
Genau, also es ist so ganz witzig. Also die Leute von Crytek müssen das anscheinend auch nicht gemocht haben, diese Neuauflage von Microsoft. Und haben dann halt auch darunter geschrieben, dass es entweder mit Geld kaufen kannst oder mit Ehre. Mhm. Weil ich das einen ganz netten Not finde. Aber die Sache ist, dass das Multiplayer ist es einfach.
Die Schade. Erfahrungspunkte heißen Ehre, aber du meinst, dass die Begrifflichkeit ist.
Genau, so, die Begrifflichkeit, dass es halt nicht mit Geld kaufst, sondern dass es halt wirklich erspielen muss. Deswegen passt das mit Ehre so gut.
Also im Singleplayer bringt es dir auch nichts. Du hast, wie gesagt, innerhalb dieser 6 Stunden genug Ehre gesammelt, um dir alle Moves freizuschalten und alles weitere ist auch wirklich nur, weiß nicht, also bei mir war am Ende alles freigeschaltet. Wenn du 2-3 Mal stirbst, sammelst du diese Erfahrungspunkte ja weiter und dann ist es eigentlich kein Problem. Meistens hast du dann alles frei. Und im Multiplayer, klar, wenn dir das jetzt wirklich Laune macht, dann kann ich schon nachvollziehen, dass man sich da mal ein paar Booster kauft, um da endlich mal eine gescheite Ausrüstung zu kriegen. Andererseits frage ich mich dann auch immer bei diesen Art von In-App-Purchases, ja und, dann hast du die Rüstung, aber dann fehlt dir doch die Motivation, da weiterzuspielen.
Ja.
Was bringt dir dann das Gold, wenn du eh schon ein Goldpaket gekauft hast, aber gut.
Also, was übrigens sehr nett ist im Multiplayer, sind die Koop-Finish-Moves.
Mhm, geil.
Also, das klingt jetzt sehr makaber, aber die sind schon wirklich sehr lustig, weil das sind halt so Sachen, wo du dann zu zweit einen Gegner erledigst und das ist schon.
Es macht schon Laune. Ja, das schon da krass, fehlt eigentlich nur der Fistbump danach.
Ja, genau, wie bei Army of Two der Fistbump. Der fehlt da eigentlich noch, aber der hat ja nicht so gut in dieses Ding reingepasst.
Ach,
so
die Römer hatten auch schon Fistbumps, garantiert.
Und was mir sehr gut gefällt, wenn du den Singleplayer durchgespielt hast, dann erkennst du auch, dass die Arena ganz gut in die Geschichte eingebunden ist, weil dem Volk, ohne zu viel zu verraten, das Volk wird ja belogen. Also die ganzen Settings, die dort zu sehen sind, das sind tatsächlich also Arenen, Kampfschauplätze, die Marius gesehen hat. Aber die Geschichte wird natürlich für die Bürger ein bisschen verdreht, so, ne? Also wie so eine Inszenierung. Und ich will da nicht so viel verraten, das ist aber sehr cool. Also wenn man den Moderator, da gibt's halt irgendwie so einen Stadionschreier, der die ganze Zeit, du hast gesagt, das klingt wie bei FIFA.
Ja, am Anfang läufst du rein und so, yeah!
Ja, das ist, der ruft dann halt Sachen und erzählt, aber wenn man ein bisschen zuhört, dann erkennt man die Settings auch wieder. Und es ist wirklich ganz nett eingebunden, also jetzt nicht einfach völlig sinnlos.
Ich war etwas überrascht, dass diese Arena mit diesen bewegbaren Bodensätzen auch im Singleplayer drin war. Das hätte ich irgendwie gar nicht erwartet, aber dann waren sie wahrscheinlich so begeistert von dem Multiplayer mit der Idee, dass sie den da auch mit eingebunden haben, dass man nicht in so einer simplen Arena ist. Ich habe die Löwen vermisst, aber sonst im Kolosseum ist eigentlich alles drin.
Wie gesagt, ist an der Luft nach oben, also ich hoffe, dass Rise zumindest so erfolgreich wird, dass die mal einen zweiten Teil vielleicht machen. Ich glaube, dass das ganze Setting auch sehr viel hergibt, dass man da auch noch parallel sehr viele andere Geschichten noch erzählen kann.
Ja, klar, muss ja nicht mit Mario.
Ich finde es auch wirklich auch cool, dass sie nicht, das muss ich nochmal betonen, nicht diesen God of War Ansatz genommen haben, weil God of War ist zuweilen so überdreht und so übertrieben, dass die diesen.
Das Phänomen hatten wir doch nach dem dritten Teil, dass man bei dem Ascension dann irgendwie so das Gefühl hatte, ist gar nicht mehr episch genug. Nachdem man irgendwie in God of War 3 schon alles gesehen hatte, haben die sich selber so in Einbahnstraße
manövriert. Das Ding ist halt auch, God of War ist einfach so nah an der Parodie dran, wirklich. Ne? Also es fehlt nicht mehr viel. Es ist wirklich, also es ist je nachdem, in welcher Stimmung man ist, ist es eigentlich schon fast Parodie. Und die ganze griechische Sagenwelt drumherum und das, was auch in Rom passiert ist mit den politischen Intrigen und all dem, das hat einfach so viel mehr. Ne? Man kann es auch von ganz anderen Seiten sehen. Und ich finde da zum Beispiel den Ansatz, den sehr viele den Fernsehserien jetzt zum Beispiel genommen haben. Da gab es doch zwei. Ne?
Ja,
Rome hieß doch eine sogar und eine andere. Also klar ging es da mehr um den Skandal und nackte Tatsachen und so. Aber es ging auch um Politik und viele Dinge. Und das ist in Rise tatsächlich drin. Obwohl du halt nur so ein Krieger bist, merkst du aber auch, dass da sehr viel vom politischen Geschicken gesteuert wird und dass es einfach eine Manipulation ist, die durch verschiedene Ränge geht. Und das finde ich super. Also wenn man so das Gefühl hat, man ist irgendwie Teil dieser Geschichte, toll gemacht. Ich würde unbedingt mehr von sehen.
Unbedingt. Und grafisch ist es wirklich einfach so ein Augenschmaus.
Also das muss man sagen. Also Grafik Wahnsinn. Ist ja nicht alles.
Aber hier schon sehr viel.
Aber hier schon sehr viel. Es ist, also wirklich, da kam, als ich das gespielt habe, kam meine bessere Hälfte in den Raum rein und sagte, das ist doch kein Spiel. Mhm. Ich sage, doch, das ist ein Spiel. Ich bin da gerade durch diesen Waldabschnitt gelaufen. Und das sieht halt auf den ersten Blick fast fotorealistisch aus. Fast.
Ja, fast.
Und das ist schon echt krass. Also von den Launch-Titeln auf jeden Fall optisch am beeindruckendsten.
Bei dem Thema
Du meinst Uncanny Valley.
Uncanny, nicht Silicon Valley, genau. Bei dem Thema Uncanny Valley war ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, das hängt auch ganz stark vom Schauspieler ab, ist mir dann aufgefallen. Also bei den zwei Söhnen von Nero, da war das sehr glaubwürdig und Nero war auch fantastisch. Da hatte ich irgendwie nicht das Gefühl, oh, hier reden irgendwie Computerspielfiguren. Und dann gab es aber auch so diese Barbarenfrau zum Beispiel, wo ich immer das Gefühl hatte, boah, sieht die unecht aus und irgendwie stimmen die Augen nicht. Und also ich glaube, wir sind da sehr, sehr, sehr nah noch an dieser Schwelle, dass bei manchen Charakteren funktioniert es, auch wie sie sich halt geben und bewegen und wie die Stimme und alles dazu passt und die Animation. Und bei manchen Charakteren ist es noch immer doch noch sehr hölzern irgendwie. Ging mir nur bei manchen so, witzigerweise. Es war jetzt nicht durchgängig bei dem Spiel.
Das stimmt, ne? Also es hängt immer. Ja, das ist seltsam. Also es ist aber so, es ist fast überwunden, das Uncanny Valley. Hatte ich fast. Also es ist wirklich jetzt gerade wirklich an der Grenze, es zu besiegen. Es ist wirklich, stimmt, beide, es ging mir sehr ähnlich.
Ich glaube, es funktioniert, weil die Charaktere auch so übertrieben waren. Mhm. Also wenn das so ein bisschen überzogene Charaktere sind und sehr sehr persiflierend oder sehr klischeehaft, dann ist es irgendwie, funktioniert es irgendwie auch besser, weil es so als Gesamtbild dann irgendwie stimmt. Und diese Barbarenfrau war ja dann schon sehr, sehr, sehr unscheinbar eigentlich so in ihrer Charakterisierung. Mhm. Weiß auch nicht, vielleicht lag es daran. Naja, aber ist auf jeden Fall spannend, was da auch rauszuholen ist. Und diese ganzen Partikel und wie diese Zipfel hinten am Röckchen von Marius mitflattern, wenn er irgendwie hochhüpft oder eins auf die Nase kriegt.
Da gibt es doch diese eine Stelle im Wald, wo irgendwie dann irgendwann so Leute mit Fackeln angelaufen kommen. Mhm. Und der Waldboden ist dann, das ist so ein ausgedörrter Wald, der ist dann aber irgendwie nass von Schlamm und so. Und das sieht so gut aus. Ja. Wenn die da mit ihren Fackeln rumschwingen und diese ganzen, wie dieses Licht da aufbricht, da habe ich unfassbar.
Was ich schade fand, so apropos Realismus und fotorealistisch, die Brutalität hat mir nicht so ganz gepasst von, wie sie es umgesetzt haben. Also das wird, ja, also auf der Packung steht ja witzigerweise, ironischerweise 100% Uncut drauf. Und ich habe noch nie so viel abgeschnittene Gliedmaßen gesehen wie in diesem Spiel. Mhm. Es ist so, es fließt zwar schon Blut, aber dafür, dass da gerade so ein ganzer Arm abgehackt wurde, stellenweise. Also manche Arme fliegen dann runter und dann ist da halt einfach so ein Stumpf am Rumpf. Und da fließt aber kein Tropfen Blut raus, nur so ein bisschen. Und dann wiederum schneidet er Leuten irgendwie genau vor der Kamera die Kehle durch. Und da ist aber kein Schnitt zu sehen. Oder dann rammt er denen das Schwert durch den Hals und solche Geschichten. Und irgendwie wirkte das noch sehr.
God of War hat dich versaut.
Nein, aber es war nicht so aus. Wie soll man das sagen? Also
es fehlt ein bisschen mehr Blut, das stimmt.
Also ja, es war halt so. Also es ist halt nicht stimmig, das will ich sagen.
Ja.
wenn er den allen irgendwie das Schwert so in die Brust rammt und wieder rauszieht und die fallen um und haben da einfach so einen roten Klecks vorne, dann kann ich das ja, dann ist es ja in Ordnung, auch wenn es wahrscheinlich in echt anders aussehen würde. Aber wenn dann der ganze Arm abgehackt ist, aber der Kopf bleibt dann dran und manchmal gibt es aber dann doch Szenen, wo er irgendwie den Kopf hochhebt und es war irgendwie nicht stimmig in sich, fand ich,
da muss
von
man,
der Brutalität. Da haben sie sich nicht ganz getraut, zu splatterig zu werden. Aber irgendwie dann doch. Irgendwie komisch.
Also ich glaube, es ist ziemlich schwierig, dieses Spiel auch so zu inszenieren, dass es dann nicht, dass die Freigabe nicht verweigert wird. Ich finde nämlich, dass die sind schon ziemlich nah dran. Ich fand es ziemlich brutal.
Weil es halt auch Menschen sind,
ja. Weil es halt Menschen sind 18, und es ist, ja. Also historischer Kontext hin oder her, aber es ist wirklich, ich sag, brutal. Man muss dazu sagen, ich habe vorhin Shadow of Rome gesagt für PS2, das ist brutaler tatsächlich. Das ist unfassbar. Habe ich mich gefragt, warum die das überhaupt in Deutschland rausgebracht haben. Hat eine 18er-Freigabe gekriegt. Aber hier bei Rise, das sieht ja auch alles realistischer aus und so. Und ich denke schon, dass die da ziemlich eng mit der USK auch zusammengearbeitet haben. Ja,
aber du bist doch der Horror-Experte. Fandest du nicht, dass das nicht zusammenpasst oft? Die Bewegungen und die Attacken, die er durchführt und das, was man dann sieht. Und manchmal fliegt was ab, manchmal nicht und Blut und ja und nein. Ich fand das irgendwie nicht stimmig.
Also ich finde schon, dass es hätte blutiger sein können, ja. Aber auf der anderen Seite, es gibt halt zwei Seiten der Medaille, ne? Auf der anderen Seite hätte es dann wahrscheinlich in Deutschland kein Release gegeben. Es gibt ja ein anderes Spiel, über das wir nicht sprechen dürfen.
Sprechen schon, nur nicht werten.
Ja, mit Zombies. Das ist weitaus blutiger, aber das, ne, das Ergebnis ist eben, dass das nicht in Deutschland rauskommt. Und da muss man sich halt überlegen, ob man so einen Launch-Titel dann auch so.
Als deutsches Studio noch dazu.
Also von daher, ich meine, es ist bei Crysis ja sehr ähnlich. Das ist ja auch nicht so mega brutal.
Obwohl, ja, aber da passt es auch irgendwie, da ist alles so klinisch und alles so rein. Aber ja, okay. hier ist es ja schon sehr schmutzig und es sind ja auch überall Blutspuren zu sehen. Aber gerade wenn dann so Brutalitäten in Nahaufnahme gezeigt werden, dann sieht man halt auch in Zeitlupe, wie das Schwert in den Hals reinfährt und wieder raus und dann ist da halt nichts. Es wirkte irgendwie seltsam. Naja, vielleicht bin ich auch einfach nur versaut.
Nein, ich gebe dir recht, ein bisschen mehr Blut geht natürlich immer. Aber es ist trotzdem ein blutiges Spiel. Also nicht, dass wir jetzt hier, dass der Eindruck entsteht, das ist, wir fänden das nicht brutal. Es ist ziemlich brutal. Ich habe mich schon gewundert, eigentlich.
Absolut, gerade weil es halt auch so von der Grafik-Engine so detailreich auch ist.
Ja, ein schönes Ding. Also ich glaube, das hat uns beide ziemlich überrascht, ne? Also ich hätte jetzt eigentlich nicht so mit einem guten Spiel gerechnet. Also auch als ich im Vorfeld immer gehört habe, wie stumpf das ist, aber dafür hatte ich dann doch überraschend viel Spaß, muss ich sagen.
Ja, total. Ich hatte jetzt auch Schlimmeres erwartet. Ich habe es ja jetzt relativ spät gespielt, wenn man jetzt mal so vom Launch-Titel ausgeht. Da haben sie alle zum Launch gespielt, die Reviews und so sind alle rausgekommen. Und es hat ja nicht so sonderlich gut abgeschnitten. Hat ja durchaus auch sehr, sehr mittelmäßige Kritiken bekommen, was ich jetzt so im Nachhinein eigentlich gar nicht so nachvollziehen kann. Vielleicht war ich jetzt auch meine Erwartungshaltung dadurch ein bisschen runtergeschraubt und deswegen hat es mich jetzt wieder positiv überrascht. Ist ja immer, beeinflusst sich ja immer gegenseitig sowas, aber ich finde schon, dass man das, wenn man eine Xbox One hat und gerade so nach einem neuen Spiel guckt, kann man sich das unbedingt angucken. Also es gibt ja gerade nicht so viel Auswahl an aktuellen Spielen für die zwei neuen Konsolen. Und gesehen haben sollte man das schon, wenn man irgendwie Action- und Arcade-Spiele mag und so mit Brawlern was anfangen kann, mit stupiden Brawlern, dann macht es schon sehr viel Laune. Und es dürfte aber auch nicht arg viel länger als diese sechs, sieben Stunden dauern. Dann wird es, glaube ich, schon arg öde. Aber dank dem Multiplayer kann man da auch noch ein bisschen aus dem Koop rausholen. Schon okay, finde ich.
Jo. Okay.
Und cool. Die Stimmung fängt einen einfach gut ein, wenn man da anfällig für ist.
Ja, ich glaube, wenn man Römer, also wenn man das sowieso schon mochte in Filmen und so, dann ist es, glaube ich, das richtige Spiel.
Ja.
Alles klar.
Gut.
Cool. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
For Rome!
For Rome! Bis dann. Ciao. Tschüss.